neuer Gast in dieser Taverne zum Hinterm-Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich einen Gast da, im virtuellen Raum neben mir sitzend, der vor einer Woche ein Rollenspiel released hat, und zwar den lieben Malte. Hallo Malte.
Hallo Fabian. Freut mich, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Nach der ganzen Krankheitsperiode von mir, den ganzen Alltagsstress bei dir, hat das dann endlich mal geklappt. Finde ich sehr schön. Und ich liege ja, glaube ich, nicht ganz falsch damit, dass du ja letzte Woche ein Rollenspiel released hast. Ist das richtig?
Genau, also letzten Freitag war der öffentliche Verkaufsstart. So rum.
Sehr schön.
Die Subscriber von meinem Newsletter hatten schon 4 Wochen vorher, also seit Anfang Januar, die Möglichkeit, da Sachen zu bestellen. Und dann haben sie es bekommen zum Verkaufsstart.
Sehr cool. Worum es da geht, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, damit die Leute auch alle gespannt dranbleiben. Malte, ich mache es seit ein paar Wochen immer mal wieder, dass ich die Gäste so ein bisschen frage, wer ist da eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Und dann steigen wir dann so langsam in das richtige Thema ein, weswegen man eigentlich hier ist.
Ja, ist ja aber auch eine wichtige Frage. Man braucht ja den Kontext. Genau, also ich heiße Malte, wie schon gesagt. Ich bin jetzt 32. Ich muss immer rechnen, mein Alter ist eine der Zahlen, die ich nicht im Kopf habe. Ansonsten so außerhalb vom Rollenspiel, im echten Leben in Anführungsstrichen, bin ich aktuell Physiker und schreibe da meine Doktorarbeit. Bin da in der netten Position, in der sehr angenehmen Position, dass ich dafür bezahlt werde, meine Doktorarbeit zu schreiben.
Oh, sehr cool.
Ja, also tatsächlich in einem Sonderforschungsbereich habe ich die Stelle noch für 2 Jahre. Das ist ganz angenehm zu wissen.
Das ist sehr
schön. So lange will ich aber nicht mehr brauchen. Also ich werde diesen Sommer hoffentlich fertig. Ansonsten bin ich auch noch im Verein tätig. Meine Katze klettert mir gerade auf den Schoß. Bin da Trainer für historischen Schwertkampf. Hab auch mal eine Zeit lang Feuerspucken gemacht. Also ich falle so in sehr, sehr viele Nerd-Klischees rein. Ne? Physiker, Mittelalter und Rollenspiel dann natürlich. Ja. Das passt,
da ist die Katze.
Passt sehr gut zusammen. Genau, da ist die Katze.
Sehr schön.
Die mag es nicht, wenn ich so laut rede.
Ja, jetzt hört man sie tatsächlich auch so ein bisschen schnurren.
Ja, jetzt ist sie gerade ans Mikro gegangen. Ich heb sie mal weg.
Alles gut. Gar kein Problem. Auch sie gehört dazu. Ja, cool. Coole Sache. Du bist, machst deine Doktorarbeit. Darf man wissen, worüber du deine Doktorarbeit schreibst? Oder ist das so ein bisschen...
Darf man schon wissen, die Forschung ist ja öffentlich. Die Frage ist, wie viel das mit anfängt. Also einfach gesagt Magnete.
Ja.
Und ein bisschen genauer gesagt mache ich Spinwellen Bose-Einstein-Kondensation. Das ist, da sind aber wahrscheinlich sehr viele Leute schon wieder raus.
Ja, aber ist auf jeden Fall interessant.
Ja, also für mich auf jeden Fall ist ein sehr cooles Thema. Ich glaube aber, also ich verstehe vollkommen, wenn da Leute sagen, sie können damit überhaupt nichts anfangen. Also selbst die Hälfte der Physiker bei mir im Fachbereich sagen, du machst doch einfach nur magische Steine.
Nein, ich finde Physik tatsächlich immer wieder interessant, ist ein interessanter Fachbereich tatsächlich. Ich glaube, wenn es das nicht geben würde, würden heutzutage immer noch sehr, sehr viele Fragen offen sein, muss man ja ganz klar sagen. Durch die Wissenschaftler von vor 100, 200 Jahren, sage ich mal.
Ja, Physik ist so die Grundlagenwissenschaft, sage ich mal.
Genau.
Die sich anguckt, wo kommen Dinge her und wie man sie dann nutzen kann. Das machen dann eher die Ingenieure, die Elektrotechniker, die auch Biologen, Mediziner natürlich, und Physik ist dann eher so an dem grundlegenden, hey, guck mal, wenn man da mit Licht drauf schießt, dann passieren Dinge oder sowas in die Richtung.
Ja, genau. Also diejenigen, also Physiker sind ich verbessere mich. Gott, also bitte, verbessere mich, wenn ich da jetzt irgendwie was Falsches sage. Aber ihr erklärt, warum das passiert? So ein bisschen?
Gibt es diesen Satz, ein Physiker fragt nicht nach dem Warum, sondern nach dem Wie. Genau. Also das Warum ist so die Philosophiefrage. Mhm. Und das Wie, also wir stellen die Formeln auf. Wie funktioniert das, wenn ich mit Mikrowellenstrahlung auf ein Ding draufgehe oder was auch immer?
Ja, genau. Ja. Nein, super interessantes Thema immer wieder. Ich belese mich da auch immer mal wieder. Ich habe mir jetzt vor kurzem oder vor 2 Jahren oder so das Buch von Niklas Kollatz zum Beispiel mal gekauft. Wissenschaft ganz einfach erklärt. Fast alles einfach erklärt, irgendwie so. Da geht es ja auch viel um Physik und so. Und ich finde das total interessant. Aber bei Weitem nicht das irgendwie, Gott sei Dank, ich habe nicht studiert. Aber ich finde es halt interessant, und zu wissen, wie Sachen funktionieren und wie man darauf gekommen ist. Und genau.
Also zwei ganz gute Bücher, falls dich das interessiert, sind einmal Die kürzeste Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Das erklärt so ein bisschen populärwissenschaftlich, also halt für den Nicht-Physiker verständlich. So diese wirklich Astrophysik, schwarze Löcher, Hawking Radiation, den Kram. Ja. Und das andere, was auch ganz gut ist dafür, ist tatsächlich Quantum Electrodynamics oder Quantenelektrodynamik auf Deutsch von Richard Feynman. Das klingt jetzt erstmal hart, aber das ist auch so ein populärwissenschaftlich geschriebenes Buch und da gibt es eine sehr gute Übersetzung von. Also wenn es einen interessiert, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ich sehe da eine Parallele zu einem fiktiven Charakter Leonard Hofstadter. Der hat natürlich auch Rollenspiele gespielt, so wie du natürlich auch. Und jetzt bin ich gespannt darauf, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen, Rollenspiele zu spielen?
Genau, also noch zum Leonard Hofstadter. Ich glaube, ich mache mehr Sport als er, aber sonst.
Hey, sie gehen. In welchem Stock wohnen die? 4., 5. Stock? Also sie steigen wirklich auf Treppe, ne?
Ja, aber ich kämpfe halt 1-2 Mal die Woche mit dem Schwert und gehe laufen.
Kann man nicht vergleichen.
Nee, alles gut. Alles gut. Genau, also Rollenspiel. Ich war so ein Rollenspiel nicht ganz früh Einsteiger, aber doch relativ früh Einsteiger. Ich hatte so mit, lass mich lügen, 11, 12 Jahren in der Orientierungsstufe mit Rollenspiel angefangen. Da hat ein guter Schulfreund von mir damals, interessanterweise inzwischen Professor für Psychologie, keine Ahnung, wie das passiert ist, mich so ins Rollenspiel eingeführt, weil er damals ein Midgard-Regelwerk hatte. Oh. Und ich bin mir nach wie vor 100%ig sicher, dass wir nicht Midgard gespielt haben, weil nach allem, was ich dann nachträglich von Midgard gesehen habe, haben wir sehr andere Dinge getan. Und das war natürlich auch so mit 11, 12 Jahren natürlich totale Power-Escalation innerhalb von 3 Sessions. Ne? Da sind Kinder und dann wirft man Würfel und dann passieren Dinge und in Session 3 kämpft man gegen irgendwelche Engel oder sowas und also totaler Overkill. Aber das hat mich dann doch irgendwie gefesselt und dazu kommt dann natürlich jetzt, was mir aus den anderen Sachen aussieht, diese klassische Mittelalter-Faszination, die ja die meisten oder viele Kinder irgendwann mal durchlaufen.
Ja.
Und die kann dann natürlich hängen bleiben. Und wurde dann bei mir auch so einer Mittelalter- und Fantasy-Welt. Also ich hatte auch viel Zeit damit verbracht, auch tue ich auch immer noch, wenn ich die Zeit habe, zu Tagträumen quasi und dann so ein bisschen in diese Welten einzutauchen, diesen Eskapismus zu haben. Das weg aus dem Hier und Jetzt, weil man hat gerade jetzt aktuell ja auch extrem viel, von dem man einfach weg will und von dem man einfach sagt, ich brauche jetzt mal was anderes.
Ja,
und da ist dann so. In so eine, ja genau, und so eine Rollenspielwelt ist einfach, finde ich, super, weil man kann sich mal auf andere Sachen konzentrieren, aber ist nicht so komplett passiv, wie es jetzt wäre, wenn ich einen Film schaue oder so.
Ich glaube,
ich habe mehr Gestaltungsfreiheit.
Ja, also du sagst da gerade halt was, gerade in heutiger Zeit, und es ist ja auch einer der Gründe, um das mal ganz vorwegzunehmen, eigentlich ist es ja mehr oder weniger am Ende, aus der realen Welt mal zu flüchten, um halt wirklich mal abzuschalten oder abzuschalten. Das ist halt auch einer der ganz, ganz großen Vorteile, die Rollenspiel halt eben bietet, ne?
Ja. Und auch irgendwie mal andere Emotionen zuzulassen, als man es im Alltag kann. Ne? Also wann kann man denn mal so wirklich Wut nachgeben?
Ja.
Manchmal genau. Will man das ja. Aber und im Rollenspiel kann man dann den Charakter haben, der tatsächlich hingehen kann und einfach Leute auf einer Straße anbrüllt und ja, okay, das klingt jetzt so, als wäre ich ein totaler Agro-Spieler, aber das war jetzt halt einfach gerade das erste Beispiel, was mir eingefallen ist.
Ja, nee, du hast, hast ja völlig recht. Ne? Du kannst ja tun und lassen, was du willst, theoretisch.
Ne? Du musst genau, solange die Leute am Tisch mit d'accord gehen.
Genau.
Ne? Oder im Chat oder wie
auch
immer, ja.
Genau, und du musst halt auch da, du musst natürlich dann aber auch im Rollenspiel die Konsequenzen dafür tragen, wenn irgendjemand dir aufs Pressbrett zurückhaut. Ne? Das ist dann halt so.
Ja, das auf jeden Fall.
Richtig.
Also ich finde es immer ganz, ganz schön und dann halt auch natürlich so ein bisschen diese, na, für mich als Physiker, die Welt ist sehr verstanden. Also natürlich nicht, sonst würde ich keine Forschung mehr machen, aber es ist sehr, sehr strukturiert und man findet irgendwie immer die Zusammenhänge und diese, ich weiß gar nicht, wie ich es auf Deutsch sagen soll, dieser Sense of Wonder. Dieses sich über etwas Unbekanntes freuen, so dieses Kindliche, was man auch hat, wenn ein Kind an den Himmel guckt und sieht ein Flugzeug und hat keine Ahnung, wie dieses Flugzeug fliegt, das ist Magie.
Ja, ja.
Und das geht natürlich irgendwann auch einfach verloren. Also wenn man so Mitte 20, Anfang 30, da geht das, drückt das halt immer weiter in den Hintergrund, weil das Leben wird halt immer fordernder und ja, ich versuche mir das noch zu erhalten. Aber das Problem ist, ich verstehe zu viel inzwischen auch.
Ja.
Das macht es manchmal ein bisschen schwer. Und im Rollenspiel hat man halt noch diesen Sense of Wonder. Das sind halt Dinge, die ergeben nicht unbedingt Sinn.
Ja.
Und die, ja, sind einfach, und ja, die Fantasie macht natürlich auch extrem viel davon. Wenn dann jemand da sitzt und beschreibt einem irgendwas, dann geht die Fantasie ja nochmal mit einem stärker durch, als sie es würde, wenn ich jetzt ein Foto davon sehe oder halt es sogar selbst erlebe. Es wird ja alles nochmal überlebensgroß dann.
Mir schießt da jetzt gerade eine Frage in den Kopf, die wie viel Physiker oder wie viel Physik nimmst du mit in deine Spielrunden?
Wenig. Also es kommt natürlich auch immer aufs System an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt sag Shadowrun, ich habe früher sehr, sehr viel Shadowrun gespielt, als ich so 18 war um den Dreh rum, also Shadowrun 4 damals, da würde ich nicht hingehen und sagen, also physikalisch gibt es aber keinen Sinn, dass diese Cyber-Upgrade deine Kraft und so. Das ist albern. Ich bin da natürlich, man hat diese Suspension of Disbelief. Es muss halt noch in sich schlüssig sein und in der Welt, die mir präsentiert wird, eine Geschichte geben, die, in der ich sage, okay, ja, das kann ich glauben. Und wenn ich jetzt meine eigenen Sachen mache, bin ich da auch nicht so hart dran. Also jetzt als Beispiel, du hast dann gemeint, ich habe ein System geschrieben und ich habe bei mir zum Beispiel gesagt, ja, Realität wurde von Drachen geschaffen, weil die Götter zu faul waren, selbst eine Realität zu bauen. Das ist so ein Hintergrund, ganz grob, den ich angebe. Und da sage ich halt auch, die Drachen können machen, was sie wollen, die haben die Naturgesetze geschaffen. Wenn dieser Stein da schweben soll, dann schwebt dieser Stein halt. Ist doch egal. Was bin ich als Physiker in der hiesigen Welt dran zu beurteilen, was in der Rollenspielwelt passiert?
Ja.
Ja gut, und das Gleiche sehe ich auch mal mit.
Nee, alles gut, erzähl weiter.
Ja, also das Gleiche sehe ich auch so mit zum Beispiel Kämpfen. Ich kann kämpfen mit einem Schwert, mit einem langen Schwert und ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber das in einem Rollenspiel macht doch keinen Spaß. Also ich spiele ja, wenn ich wirklich kämpfen will und wirklich wissen will, okay, ich muss jetzt hier anbinden, dann durchduplieren und dann setze ich den Stich nochmal nach zum Hals, dann mache ich das halt mit Leuten, mit denen ich das machen will, aber im Rollenspiel sage ich halt auch manchmal, okay, ich sprinte auf den Typ zu und dann schlittere ich am Boden lang und schlag ihm gegen das Knie oder sowas in die Richtung. Das würde ich natürlich im echten Kampf niemals machen, das wäre lebensmüde.
Ja, gut, du hast natürlich jetzt auch eingangs des Themas auch so ein bisschen gesagt, du willst abseits von der realen Welt mal abschalten können und dann macht jetzt für mich gerade rückblickend die Frage auch gar keinen Sinn eigentlich. Ich meine, wie viel Physik
denn? Nee, ist eine gute Frage.
Aber passt mir gerade einfach so in den Kopf. Ja.
Es ist wirklich eine gute Frage.
Ja, und ich glaube schon, dass man, also ich habe bei mir einen am Tisch sitzen, der jetzt in der letzten aktuellen Aufnahme von uns am Dice Dancer Podcast kann man das dann hören, wo der Alchemist ein Schiff, ich will nicht viel vorwegnehmen, aber der will halt was sprengen, so, und der bereitet alles vor und dann sag ich, der wirft dann auch auf Alchemie und ist auch ein Fantasy-Setting, also Fantasy-Piraten, also Adventure Island, falls euch das interessiert. Der, wie gesagt, schafft die Probe halt auch und ich sag dann, ja, du bereitest alles vor, du nimmst dir auch so ein Seemannstau, was nicht so dick ist, tränkst das ein bisschen mit Flüssigkeit oder mit Wasser, habe ich in der Folge gesagt, und dann mit Schwarzpulver und dann sitzt der andere da und sagt, nasse Schwarzpulver brennt nicht. Ich sag, Alter, das ist Fantasy, komm, lass mal 5 gerade sein, ne, und dann ist gut. Der hat auf Alchemie gewürfelt, irgendwas wird er wohl finden, damit das an diesem Seil halt kleben bleibt und dann auch zusätzlich noch brennt, so. Ne? Und ja, ich habe ihm aber auch schon gedroht, dass ich meinen Metallwürfel wieder raushole, um danach mit ihm zu werfen.
Da habe ich nur Schaumstoffwürfel. Metall werfe ich nicht.
Nein, ich habe tatsächlich den. Das,
ja, alles gut.
Ich habe tatsächlich mal. War unsere erste. Das ist eine kleine Anekdote. In unserer ersten Kampagne mit dem Endboss habe ich die Würfel durch den Raum geschmissen. Und ich hatte aber da schon diesen Metallwürfel, so ein W20 aus Zinn. Und den hatte ich auf dem Tisch liegen. Und ich habe gesagt, so, wenn wir einen Boss haben, dann möchte ich mit diesem Würfel würfeln. Habe ich aber zu der Zeit nicht gemacht und habe dann, glaube ich, einen kritischen Erfolg gehabt und habe die Würfel durchgehen, weil das so ein spannender Kampf war. Und danach haben die anderen dann gesagt, am Tisch gesagt, den Würfel packst du besser weg, den möchten wir dir am Tisch haben.
Ja, verstehe ich.
Ja.
Verstehe ich. Ich bin bei sowas als Spielleiter dann immer eher. Werde ich immer relativ fies und fange einfach an, mir in Ruhe Sachen aufzuschreiben, während die Spieler Dinge tun. Dann werden die immer etwas unruhig, wenn sie mitkriegen, ich schreibe jetzt gerade seit 30 Sekunden irgendwas auf, weil dann habe ich ganz, ganz viele Notizen, ganz, ganz, ganz viel Futter, was in 3 Monaten mal irgendwann wieder auf sie zurückkommt. Mhm. Ich spiele dann so The Long Game.
Ja, ich merke mir solche Sachen einfach und schreibe sie. Also, ich habe einen schönen Vorteil, dass ich sehr viel Zeit auch nachts verbringen kann, sag ich mal so. Ich bin im Schichtdienst.
Und okay.
Ich kann dann halt nach unserer Session, wenn wir dann jetzt nächste Woche spielen, kann ich nach unserer Session eine Woche weiter schreiben. Und dann schreibe ich auch, also ich merke mir die Dinge, die die Spieler machen, und wenn sie mir dann halt eben mit so einer Aktion halt auch auf den Senkel gehen, dann schreibe ich mir das auch irgendwie auf, so ein bisschen als ja, den kriege ich mir noch, den schnappe ich mir noch.
Ich bin inzwischen dazu übergegangen, mir tatsächlich viel aufzuschreiben. Ich habe mir früher auch viel gemerkt, aber meine Runden laufen zum einen inzwischen zu lange. Also ich hatte mal eine Runde, die über 4 Jahre gelaufen ist. Mhm. Meine aktuelle Runde, die ich leite, läuft jetzt seit, ich glaube, 1,5. Aber wir spielen halt nur relativ unregelmäßig, weil wir halt alle arbeiten und dann ja. Gucken müssen, wann haben wir noch Zeit, und 4 Leute zu koordinieren wird irgendwann ja auch schwer. Mhm. Also muss ich hier ja nicht erzählen. Das kennst du ja bestimmt.
Ja, ja, genau.
Scheduling Conflicts. Und ich habe dann da mir einfach angefangen, Notizbücher zu nehmen und in diesem Notizbuch alles aufzuschreiben, und das hat dann dazu geführt, dass in der vorletzten Session, glaube ich, das fand ich wunderschön, da war einer der Spieler, es war nicht mal aus Charaktersicht, sondern aus Spielersicht, so dieses, ja, ihr kommt jetzt an dieser Festung an, die hier im Sumpf steht, und oben drüber, ja, ist dieses Symbol, und ich lege diesen Zettel hin, ja, und schiebe ihm so einen Zettel rüber, und er guckt, überlegt und so, das kommt mir bekannt, darf ich mal kurz erinnern, würfeln erinnern, ja, so ganz am Anfang, als ich ein Ding, ah, oh Gott, kann nicht mal irgendwas Zufall sein, und ich fand die Aussage, kann nicht einfach mal irgendwas Zufall sein, wunderbar, weil meine Freundin, die spielt auch in der Runde mit, guckt einfach nur zu ihm rüber, meint, nee, nicht bei ihm. Das ist, fand ich so schön bezeichnend, weil, ja.
Ja, glaube ich sofort. Nee, ich habe mir tatsächlich, ich mache mir viele Gedanken, um das Abenteuer, was ich erleben möchte, oder was ich meinen Spielern bieten möchte, sage ich es mal besser so, schreibt mir dann auch immer, also jetzt gerade in der aktuellen Kampagne, habe ich mir sogar viel, viel mehr aufgeschrieben als je zuvor. also sehr viel vorbereitet. Bei City of Mist war, ich hatte einen Startpunkt, ich hatte so einen Mittelpunkt, was so ein bisschen passieren sollte, und ich hatte dann halt eben dieses große Finale geplant. Sondern alles, so, was so zwischendrin passiert ist, habe ich mir zu 80%, ich sag jetzt mal salopp, aus den Fingern gesaugt. Ich wollte dieses Mal ein bisschen anders rangehen und sagen, so, ich bereite mir jetzt Sachen vor, ich nehme mir auch so ein paar Ideen von den Spielern, weil die sollten am Anfang der ersten Folge auch so eine kleine Piratengeschichte halt eben erzählen, und das hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe mir die auch alle aufgeschrieben, und vielleicht bringe ich die ein oder andere mit rein. Und aber ich, wie gesagt, weil ich ja gesagt hatte, ich merke mir das und schreibe das dann auf, also wenn ich dann die Zeit dafür habe, weil ich kann das, oder ich könnte das nicht schreiben, und zuhören kann ich nicht. Ich kann besser zuhören und dann darauf reagieren. Ne?
Ja, also da muss ich auch sagen, ich mache es auch oft so, ich mache während dem Spiel mir nur Stichpunkte. Also wirklich während ich dann sage, hey, ja, okay, würfel mal das und das, und während der gerade auswertet, was er gewürfelt hat, mache ich mir eine kurze Notiz, und danach schreibe ich es dann auch nochmal runter. Also während des Spielens schreibe ich auch ganz oft, also schreibe ich selten mit, außer ich will Spieler verunsichern, dann mache ich das gerne.
Ja, so einen längeren Text aufschreiben. Ist natürlich ein guter Punkt, ne? Wenn du deine Spieler, und die wissen das, verunsichern willst, dann ist das natürlich ein sehr guter Punkt.
Das ist ja genauso was wie, wenn du da stehst als Spielleiter und wirfst mal zweimal die Würfel und guckst dann hin und sagst, ach so, ja, nee, okay. Warum, was ist los? Nix, ihr seht nix.
Ja, ja.
Okay, also ich liebe das. Ich würfel total gern Wahrnehmungsproben für meine Spieler. Okay. Da hatte ich einmal, also es kommt immer drauf an, also so Wahrnehmungs- und Einschätzensachen würfel ich ganz gerne für die Spieler, weil die dann auch nicht wissen, wenn ich sage, der Typ ist vertrauenswürdig, haben sie gerade einfach ihre Probe verkackt und der lügt sie ihnen eigentlich ins Gesicht, oder ist er halt einfach, sagt er wirklich die Wahrheit? Und da hatte ich einmal eine wundervolle Situation in der Runde, da hat die Gruppe jemanden befreit und wollten in einem Schutz der Nacht quasi erstmal zu ihnen in ein Zimmer bringen, damit sie dann überlegen können, was machen sie weiter. Und haben ihn dann halt irgendwie unter einen Mantel gepackt und sind durch Straßen gehuscht und meinen, ja, okay, wir gucken jetzt, dass wir die schnellste Route finden, und gut, gut, gut. Und einer meinte, ja, übrigens, ich bleib mal hinten und gucke mich regelmäßig um, ob mir jemand folgt. Mhm. Und ein zweiter, das ist eigentlich ein guter Plan, ich helfe ihm dabei, und dann würfel ich für die beiden und beide werfen einen kritischen Patzer auf Wahrnehmung. Und das ist einfach eine Situation, mit der rechnet niemand. Und denen hinterher sind halt irgendwie 5 Bewaffnete gelaufen. Und beide haben die nicht gesehen, weil sie dann im falschen Moment weggeguckt haben oder sie halt einfach, ne, dachten, das wären andere Leute. Und du schießt das Spiel halt, ja, nee, also euch scheint keiner zu folgen. Ah ja, gut, okay, beide sehen das, dann wird es wohl so sein, dann sind wir wohl sicher. Ja, ja, krass. Und dann wurde die Tür eingetreten.
Ja, super. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren, also für 1-2 Sessions die Wahrnehmungsproben für meine Spieler auszuwirbeln.
Das mögen manche Spieler nicht. Das verstehe ich auch.
Das kann ich auch verstehen. Ich möchte das trotzdem einfach mal ausprobieren und die Erfahrung halt eben auch für die Spieler machen. Ne? Also das ist ja nicht nur für mich, sondern halt eben auch für die Spieler. Ne? Weil es ist ja nun mal so, wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, würfel mal auf Wahrnehmung, dann schafft er das nicht. Alle sehen das, dass er das nicht geschafft hat.
Genau.
Dann sagt der Nächste, ja, ich würfel auch mal. So, und das geht dann so lange, bis einer schafft.
Ne? Genau.
Und das kann man daraus halt eben so ein bisschen, rausholen, sag ich mal. Ne? Wenn das einer nicht schafft, dann, und die glauben ihm dann, ja, du siehst nichts, dann siehst du halt nichts. Und die anderen sagen, ja gut, wenn er nichts sieht, dann brauchen wir auch nicht gucken.
Ne? Genau, weil der ist der mit der besten Wahrnehmung. Wenn der es nicht schafft, dann...
Ja, genau. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich werde das mal ausprobieren. Definitiv.
Aber nicht, dass Libby, ich jetzt den Ärger von deinen Spielern abkrieg.
Ja, nee, alles gut. Der eine hört jetzt zu. Libby, wenn du das hörst, wir machen das. Okay. Ja, cool. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast Midgard, in Anführungsstrichen, war dein erstes System. Bist du dir nicht ganz sicher, aber wir bleiben mal dabei. Ja. Genau. Du hast gerade schon gesagt, Shadowrun hast du gespielt mit 18 Jahren. Gibt es da oder hast du noch ein paar mehr Systeme, die du bisher gespielt hast?
ja, und an die meisten erinnere ich mich nicht mehr. Also ich habe von DSA 1 tatsächlich, ich hatte das, als Ui. Ich angefangen habe mit Rollenspiel, so 10, als ich so 12 war, ne, also wirklich kurz nachdem wir damit angefangen hatten, habe ich hat meine Schwester mir von ihrem Freund eine DSA 1 Regelbox mitgebracht. Keine Ahnung, wo der die her hatte. Die war damals ja schon über 20 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, das ist hui.
Ja, und die liegt heute immer noch hier. Also das Regelbuch steht bei mir hier da vorne im Schrank. Oder im Regal. Mhm. Und Die Charakterbögen liegen hier noch in der Schublade. Die Box hat sich leider komplett zerlegt natürlich, aber ich habe noch den Spielleiterschirm hier in der Schublade. Ich habe noch die Originalcharakterbögen aus komplett brüchigem, vergilbtem Papier inzwischen. Boah. Ich hatte auch Der Wald ohne Wiederkehr, aber das habe ich leider an jemanden verliehen und dessen Wohnung ist ausgebrannt. Im Originaldruck.
Oh nein.
Ja, das zweite DSA-Abenteuer. Ich habe jetzt einen Nachdruck mir noch geholt, weil ich das nochmal haben wollte, aber es
ja, gut,
tut immer noch
weh. Ja, gut, das kann ich verstehen.
Ja.
Das tut natürlich weh. Aber ich meine, du weißt ja, oder du kennst ja den Wert dieses Buches. Es ist eine Wertanlage auch, ne? So,
nicht in dem Zustand, in dem es ist. Nicht mehr in dem Zustand. Das ist komplett abgegriffen und ich hatte das schon bekommen. Da wurde schon reingeschrieben, reingemalt.
Ah, oh,
das ist
Alter, okay.
Das ist nicht mehr Dings. Nee, ansonsten ein System.
Aber
trotzdem. Genau, ein System. Also. Ja,
nee, alles gut, aber es ist trotzdem schön, sowas noch in der Hand zu haben, also zu haben.
Ja, absolut. Cool. Also das System ist vollkommen der Murks, aber so aus moderner Sicht.
Nicht zum ersten Mal.
Das ist ja wirklich, da hat es ja auch angefangen mit den DSA-Zaubern. Flim, Flam, Flunkel, bring Licht ins Dunkel. Das ist pure 80er Trash-Fantasy.
Wir hatten bei uns im DSA 4.1, aber tatsächlich gibt es da diesen Zauber immer noch. Und wir hatten einen Zauberer, der dann immer flimflang dunkel gemacht, weil er immer gepatzt hat, wenn er den Wurf machen musste.
Ja. Ja, ansonsten, was habe ich noch gespielt? Ich habe sehr viel, mein Hauptsystem in Anführungsstrichen, die ich gespielt habe, also die ich am meisten gespielt habe, gerade so in der Zeit, in der ich wirklich 12, 15 Stunden die Woche Rollenspiel gemacht habe, waren halt Shadowrun 4 und die World of Darkness. Da haben wir so die verschiedenen World of Darkness Systeme gemischt. Also wir hatten Vampir in der Runde, wir hatten Changelinge, wir hatten einen Magier. Wir haben auch ein bisschen Cyan gespielt. Cyan ist ja auch so in der WoD zu verorten. Das sieht man ja in den Charakterbögen, die sind ja quasi identisch. Mhm. Dann habe ich die DSA 4 ein kleines bisschen gespielt, aber nicht viel. Das war mir immer zu aufgebläht, sage ich mal. Also es war, der Charakterbau ist sehr, sehr langsam, sehr stachsig. Die Schwarze Katze habe ich gespielt. Ich habe einen Haufen kleinerer Systeme auch gespielt. Also sowas wie Deadlands, wie Opus Anima. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil Opus Anima kennt irgendwie kaum jemand. Das ist so ein Musterbeispiel für ein System mit einer unheimlich coolen Welt. Das gibt es tatsächlich, glaube ich, immer noch kostenlos zum Download als PDF. Mhm. Und wenn man mal Inspiration für eine sehr coole Welt haben will, kann man absolut reingucken. Und die Regeln sind vollkommener Schrott. Also ich möchte dem Autor wirklich nicht zu nahe treten, aber man merkt, dass er eine Idee für eine gute Welt hatte. Und falls du das hörst, es tut mir wirklich furchtbar leid. Deine Welt ist super und ich liebe die und ich habe es auch richtig gerne gespielt, aber mit anderen Regeln. Weil das war so ein Afterthought. Das Gefühl hat man schon sehr stark, dass die Welt war da und die Idee für die Welt war da und die Regeln waren dann eher so, ja, das kommt halt dazu, damit man spielen kann.
Ja, ja.
Genau, und ja, halt New Hong Kong Story habe ich mal gespielt, die Schwarze Katze, also ja, und ganz, ganz viele Systeme, an die ich jetzt nicht mehr denke. Myra no Earthrun habe ich, glaube ich, schon gesagt. Mythras habe ich mal angespielt, durch die Bank weg. Also in der Zeit, als ich so 18, 20 war, am Anfang des Studiums, Ende, so ums Abi rum und Anfang des Studiums, habe ich, wie gesagt, 5 Stunden pro Rollenspiel gemacht, jede Woche. Und
krass.
Ja, das könnte nicht ich auch schlecht. Nicht mehr. Wir haben, ich hatte jetzt, was ich auch gesagt hatte, mal eine Runde, die ist 4 Jahre lang gelaufen. Die hat so mit, da war ich glaube ich 20, da hat die angefangen, da habe ich angefangen, die zu leiten. Und wir haben uns immer freitagsabends getroffen. Erst jede Woche, danach alle 2 Wochen, weil wir gemerkt haben, es wird doch ein bisschen viel und haben uns um 6 oder 7 getroffen und haben bis nachts um 4 gespielt.
Boah.
Und ich wollte da irgendwann mal so eine Revival-Runde nochmal machen, als wir alle schon so um die 30 waren, so vor 2, 3 Jahren. Und habe gesagt, komm, wir machen das nochmal, wir treffen uns irgendwie um 8 bei mir und dann fangen wir an zu spielen, dann spielen wir bis um nachts um 3 durch und dann setzen wir auch wieder Unmengen an Kekse. Und man hat sich ja auch, als man noch irgendwie 20 war, konnte man das ja machen, dass man nur Brösel-Eistee getrunken hat und Kekse gegessen und den ganzen Kram. Und dann haben wir das auch gemacht, haben es hier raufgestellt und um, ich glaube, 11:30 saßen alle da, oh Gott, das ist so viel Zucker, ich kann nicht mehr, ich will ins Bett. Und
ja.
Wir sind keine 20 mehr.
Das ist so.
Das wir merkt sind man schon.
Keine 20 ja. mehr. Ja, das ist Anekdoten aus vergangener Zeit, ist immer schön, gar keine Frage. Du hast jetzt natürlich ein bisschen was erzählt über die Rollenspiele, die du bisher gespielt hast. Hast du auf deinem Stapel der Möglichkeiten mit der Zeit, die du noch hast, irgendwelche Systeme, die du nochmal unbedingt spielen möchtest, die du vielleicht noch gar nicht gespielt hast?
Gar nicht gespielt und möchte ich unbedingt spielen, bin ich im Augenblick sehr zurückhaltend, weil dadurch, dass ich halt selbst was geschrieben habe jetzt, bin ich ja offensichtlich, habe ich mir offensichtlich das geschrieben, was mir Spaß macht und was ich selber gerne spiele. Mhm. Und so in jüngster Zeit ist jetzt auch wenig auf den Markt gekommen, was ein Must, also ich habe einige Sachen, bei denen ich sage, die will ich gerne mal ausprobieren, will ich einfach mal reinschnuppern, gucken, wie das ist. Mhm. Aber es ist jetzt wenig auf dem Markt gerade, was ich so als Must-Play für mich persönlich habe. Mhm. Weil da, wo sich der Rollenspielmarkt gerade hinentwickelt, ist ein bisschen anders als das, was ich gerne habe. Und dementsprechend ist es da ein bisschen mau. Was ich gerne nochmal spielen würde, ist, glaube ich, tatsächlich eine gute Mage-Runde. So Mage the Awakening. Oder halt tatsächlich nochmal einen schönen Shadowrun. Mhm. Einfach so einen richtig schönen, absurden, ihr werdet dafür bezahlt, eine Mall komplett zu zerlegen, weil, keine Ahnung, Versicherungsbetrug oder so, ist ja auch egal, ihr werdet dafür bezahlt.
Ja.
Also das hätte ich schon Bock drauf. Ja.
Okay, cool.
Aber im Augenblick leider keine Spielleiter. Also ich bin der ewige Spielleiter natürlich, weil es leitet ja keiner für mich.
Ja. Das ist, das Problem kenne ich so ein bisschen. Ich bin ja jetzt so mit diesem Podcast irgendwie so ein bisschen Botschafter bei uns am Tisch zumindest für verschiedene Systeme. Angefangen habe ich mit Cthulhu, weil ich diesen Horror gerne mochte, also diesen Horror mit diesem nicht greifbarem, so.
Dieses Lovecraftian Eldritch Horror, ja.
Genau. Und damit habe ich angefangen, das habe ich irgendwann mal zum Geburtstag gekriegt und ich habe dann auch gesagt, ey, ich habe Bock, das zu leiten, wir machen das mal irgendwann auf ein... Nee, ich habe dieses Cthulhu habe ich halt irgendwann zum Geburtstag gekriegt, ich habe mir das auch gewünscht und ich habe dann auch gesagt am Tisch, ey, ich möchte das gerne mal leiten und aber erstmal ein One-Shot. Ich habe auch schon eine Idee. Wir bauen uns irgendwann mal Charaktere. Ne? Verliebt euch nicht sofort in die Charaktere. Ich weiß noch nicht, was mit diesen Charakteren passiert. Und dann war auch schon so der erste so, ja, oh, wenn du schon sagst, wir sollen uns nicht zu sehr Gedanken machen und so, dann ist ja schon irgendwie doof, wenn die sterben oder halt eben verrückt werden, weil Cthulhu war schon bekannt. Ne? Also es ist nicht so, dass es unbekannt war. Und ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Vielleicht behaltet ihr eure Charaktere auch oder ihr gebt denen einfach andere Namen oder ne, weiß der Geier was. Und dann haben wir tatsächlich die erste Cthulhu-Runde dann auf Halloween gespielt. Das war sehr cool. Da habe ich dann Es war die Hochzeit. Das war total cool. Also die Prämisse war quasi, dass das Braut, also die Familie der Braut, waren alle so besessen von so einer Macht. Und es gab dann auch zwei verschiedene Buffets. Das habe ich mir tatsächlich so ein bisschen geklaut von einem anderen Spielleiter. Es gab zwei verschiedene Buffets. Das eine war total überkocht, übersalzen, übersüßt. Und das andere Buffet war halt eben für diese normalen Menschen, was absolut lecker war. Also kein besonderes oder vergiftetes oder was auch immer Essen war. Also war ganz normales Essen halt eben. Und es wurde natürlich dann, wie das so häufig so ist, kein One-Shot, sondern ein Two-Shot. Und Da habe ich mir so Gedanken gemacht, okay, die Spieler verhalten sich alle anders. Und es gab einen Spieler, der hat immer penetrant auf die Leute eingeredet. Der war immer so richtig nervig, hat immer die NPCs so ein bisschen genervt. So, dann gab es einen Charakter, der hat immer nur von außen geschaut, okay, was passiert hier? Ich muss irgendwie die Lage überwachen und so. Falls was passiert, dann muss ich sofort reagieren und bla. Ein Charakter, das war total witzig, der war nur auf der Tanzfläche. Der hat gegessen und dann ist er sofort auf die Tanzfläche, hat so gejazzt, getanzt halt eben. Und der andere, der letzte, der hat sich tatsächlich mehr oder weniger zurückgezogen und ist an den hiesigen See von diesem Grundstück gegangen und hat da die meiste Zeit verbracht. Und dann kam es dann am ersten Abend irgendwann zum Ende. Und dann habe ich für jeden Einzelnen einen Traum geschrieben, weil dann so dieser Plot-Twist halt eben, dass die Charaktere mit dem Bräutigam aufs Zimmer gehen und Whisky trinken und ne, Scotch und so weiter und so fort. Und dann sind die dabei halt eben eingeschlafen und dann gab es für jeden einen einzelnen Traum. Derjenige, der die Leute die ganze Zeit vollgequatscht hat, der hat geträumt, dass er am Tisch sitzt. Er wird voll gequatscht, dann kriegt er quasi so einen Teller, wo so diese Haube noch drauf ist. Und die Haube wird aufgemacht und er sieht sich selbst zubereitet mit einem Apfel im Mund. So, das war der erste Traum. Der zweite Traum war, der war noch ein bisschen harmloser tatsächlich, dass der Charakter, der so alles überblicken wollte, in der Mitte dieses ganzen Anwesens stand und an allen Seiten standen Personen und schauten ihn an.
Das war als Panoptikum dann.
Genau, und die kamen dann immer näher und näher und irgendwann auch gesichtslos erst. Und dann hat er ganz viele seiner Spiegelbilder quasi gesehen, aber auch total zerfleddert und so. Der dritte, der ja die ganze Zeit getanzt hat, hat auch sich selbst gesehen, also aus einer anderen Perspektive, wie er auf der Tanzfläche tanzt. Aber je näher er rangekommen ist, hat er so Marionettenfäden gesehen. Also er hat nicht getanzt, er war wie so eine Marionette, die getanzt hat. Mhm. Und das halt so lange, bis die Füße irgendwann blutig waren. So. Und der letzte Traum war dann, dass der Charakter, der am See gestanden hat, irgendwas am See trieb. Und das kam dann immer näher. Und das, was trieb, das war halt eine Leiche. Die drehte sich um, als sie vor ihm war. Und er hat sich halt eben auch selber gesehen. So eine Wasserleiche halt eben. So, das ist, und das war wirklich auch ein starker Einstieg dann für den zweiten Teil der Runde. Und zu dem, was wir halt eben anfangs schon hatten, mit dem, wir merken uns die Sachen und oder schreiben sie auf. Das war da habe ich mir so richtig das erste Mal so richtig Gedanken gemacht, okay, was mache ich mit den Spielern? Das war nämlich richtig cool.
Das hatte ich mal tatsächlich in Opus Anima einmal gemacht. Da ich weiß nicht, ob du das System kennst oder die Welt kennst.
Nee, kenne ich nicht. Es wurde hier schon öfter mal erwähnt, glaube ich. Aber
also es ist so eine.
Genau.
Also du spielst auf einer Welt, die zerbrochen ist und deren Scherben jetzt nur durch so ein riesiges Stahlgerüst zusammengehalten werden. Das ist schon mal eine relativ coole Prämisse und die trifft dann durch den Äther und es gibt ganz, ganz absurde Völker, die auf dieser Welt leben. Aber so die Hauptprämisse ist, dass man jemanden spielt, dessen Seele gestohlen wurde. Und der dann von einem kranken Gott errettet wurde. Und es gibt, ich weiß gar nicht mehr wie viele, es gibt eine Handvoll kranker Götter, die alle einen eigenen Makel haben. Also es gibt dann zum Beispiel einen, der immer hungrig ist, der immer unendlichen Hunger und unendlichen Durst hat, aber der keine Eingeweide mehr hat. Und dementsprechend, wann immer du etwas isst, verrottet halt einfach dieses Essen in dir. Und es geht dir richtig scheiße und du musst es aus dir rausholen eigentlich wieder. Und es gibt jemanden, der alles weiß, aber alles immer vergisst. Also du kannst als Spieler einfach tatsächlich hingehen und sagen, und du weißt nichts mehr. Du weißt nicht mehr, wer die Leute sind, die bei dir sind, du weißt nicht mehr, wer die Dinge sind. Und je mehr seiner Seele man wiederfindet, desto mehr wird man diesen Makel los, aber desto mehr von den Fähigkeiten verliert man auch, die man von diesen Göttern bekommt.
Ja.
Und da hatte ich es auch so gemacht, dass ich erst tatsächlich, ich habe den Spielern das PDF gegeben, aber nur die erste Hälfte, in der die Welt beschrieben wird und nichts über diese ganzen kranken Götter, nichts über das, eure Seele wird gestohlen, sondern nur, hey, hier, das ist diese abstruse Welt, lest euch die mal durch.
Mhm.
Und dann habe ich den allen, ich habe andere Regeln genommen, wie ich schon gesagt hatte, ja. Und habe dann zwei Charakterbögen gemacht und hatte den gesunden Teil und den kranken Teil. Und der kranke Teil war halt dieser magische, nachdem ihnen die Seele geklaut wurde.
Mhm.
Und habe ihnen erst noch einmal den ersten Charakterbogen gegeben und dann beim Ausfüllen meinte einer schon, wieso heißt das eigentlich gesunder Teil? Und naja, wart einfach ab. Und habe dann, glaube ich, zwei Sessions mit denen gespielt in dieser Welt und sie wussten alle nicht, worum es eigentlich geht. Und alles, was ich gemacht habe, war einzuschätzen, okay, was ist welchem Charakter wichtig? Und wie treffe ich jeden am besten? Und dann hatten wir irgendwie eine Studentin in der Runde, die Quantenmagie studiert hat oder sowas in die Richtung. Also, nee, die hat Verzerrung studiert. So, es gibt in dieser Welt auch Verzerrung. Das ist dann plötzlich fängt an, Blut zu regnen oder
ach, krass,
Gänge sind okay. Wesentlich länger, als sie sein sollten und so ein Kram. Also, das ist wirklich ganz, ganz weird.
Ja.
Die Welt, super cool. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Geht mal auf die Website, ladet euch das PDF runter, lest euch die Welt durch. Total coole Ideen drin, total coole Inspirationen. Also no affiliation mit dem Autor. Wie gesagt, sonst hätte ich, glaube ich, die Regeln nicht so gebasht. Aber ja.
Ja, ja.
Hab dann gecaged und sie hat halt irgendwie Verzerrung studiert, war Studentin, hatte auch ihre Messsachen dabei und hat quasi ihre Diplomarbeit da schreiben wollen, wo sie hingegangen sind. Und sie wurde dann halt von dem Gott errettet, nachdem ihnen die Seele geklaut wurde, wurde sie von dem Gott errettet, der halt sie halt alles vergessen lässt.
Mhm.
Und jemand anderes, der halt immer alle beschützen wurde zu jemandem, der niemanden mehr beschützen kann, aber ständig möchte, ne? Und solche Geschichten. Das habe ich dann halt wirklich auf die Spitze getrieben, bei jedem einzelnen Charakter. Und ich weiß noch genau, dass dann diese Situation kam. Sie sind irgendwo in einer Kammer, in so einem Laden drin tatsächlich und die Tür fällt hinter ihnen ins Schloss und es ist ein Hund aus reinen Schatten, der ihnen durch den Leib springt und ihnen die Seele rausreißt.
Mhm.
Und sie fallen halt eigentlich hin und sterben und dann werden sie noch errettet. Und dann habe ich gemeint, und es war nachts um drei auch schon und es haben überall Kerzen gebrannt und auch sehr atmosphärisch.
Ja.
Und dann habe ich gemeint, okay, und damit belassen wir das für heute. Und die Leute gucken mich alle an und einer einfach nur, nein! Was? Wie? Nein. Nein, ich belasse das jetzt nicht dabei. Ich will wissen, was hier gerade passiert. Und das fand ich so großartig, dass du sagst, okay, und hiermit mache ich jetzt die Pause. Und ein Spieler sagt dir, nein, ich mache jetzt keine Pause. Ich bleibe hier jetzt sitzen, bis du weitermachst. Ist mir egal, dass das dein Wohnzimmer ist. Das ist großartig.
Ja, Cliffhanger sind immer was Tolles. Ich liebe das auch. Und hassen und lieben meine Spieler mich, glaube ich, auch so ein bisschen für.
Was ich halt vor allem liebe, ist, wenn ich emotionalen Response von Spielern kriege. Ich hatte mal in einer Erstsemesterrunde, also wir bieten bei uns an der Uni immer für die Erstsemester Rollenspielrunden an,
mhm.
Und da hatte ich eine Runde geleitet,
finde ich cool.
Bei dem, dass wir es machen, oder?
Ja, ja, also für die Erstsemester überhaupt so Rollenspieler so anzubieten, finde ich cool.
Ja, finde ich auch klasse. Da kann man die Leute richtig gut immer damit vertraut machen. Einige bleiben dann noch hängen.
Mhm.
Aber da hatte ich eine Runde geleitet, wo sie am Ende eigentlich ein Kind retten sollten. Und es gab halt den Twist, dass dieses Kind, also sie dachten halt, das Kind wäre von irgendwie einem Nekromanten oder dem Runenbeschwörer oder sowas entführt worden. Mhm. Und was aber eigentlich passiert ist, dass dieses Kind der Sohn dieses, die Tochter dieses Entführers war. Also der Entführer war der Vater. Der nach der Geburt seiner Tochter oder vor der Geburt seiner Tochter schon mitbekommen hat, dass sie eine unheilbare Krankheit haben wird. Und dann ist er weggegangen. Und alle dachten, er hätte seine Frau sitzen lassen und er hat dann tatsächlich so böse Magie in Anführungsstrichen gelernt,
mhm.
Weil er sein eigenes Leben seine eigene Lebensenergie auf sein Kind übertragen wollte, damit es leben kann.
Mhm.
Aber er wusste halt, dass das niemand akzeptieren wird. Und dementsprechend hat er das im Verborgenen gemacht, hat das Kind erführt und wollte sich selbst opfern. Und alles, was sie halt gesehen haben, als sie angekommen sind, war wie Altar und Kind liegt auf diesem Altar und dieser Typ steht da mit dem Dolch in der Hand und haben sie halt gekämpft. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ihr wisst nicht, was ihr hier tut, lasst das. Und sie haben ihn dann halt besiegt und dann ist dieses Kind halt draufgegangen. Und da hatte ich dann auch die Situation... Ja, das ist die Story von dem Ding. Das ist eine sehr, sehr, finde ich, eine sehr, sehr starke Story.
Find Boah, das sehr ist heftig. Cool.
Und dann sind sie aber hingegangen. Ich habe gemeint, okay, und sie wissen halt nur noch, was die Situation war. Und sie haben so halt mitbekommen, oh Gott, dieses Kind liegt im Sterben. Und dann habe ich gesagt, okay, nächste Beschreibung ist, in der Morgendämmerung kommt ihr zurück in den Ort. Die Vögel singen um euch herum, der Bach zu eurer Linken plätschert vor sich hin und ihr atmet die frische Luft eines neuen Tages ein. Und mit dem toten Kind auf euren Armen macht ihr euch darauf gefasst, was passieren wird, wenn ihre Mutter das sieht. Und eine Spielerin am Tisch hat einfach angefangen zu weinen. Und ich fand das in dem Moment, also wirklich, weil die so mitgenommen war von dieser Situation, weil die so in ihrem Charakter auch drin war. Und ich fand das so krass zu sehen, dass da jemand ist, der gerade das erste Mal in seinem Leben Rollenspiel macht und die sich dann aber so in diesen Charakter reinversetzen kann, in diese Situation und das, oh Gott, dieses imaginäre Kind, was niemals existiert hat, was sich jemand ausgedacht hat, ist jetzt tot. Und dass das Leute so sehr mitnimmt, das finde ich so schön. Oder halt auch nie, natürlich nicht nur in die Trauerrichtung, sondern auch in die andere Richtung. Wenn Spieler richtig mit ihren Charakteren herzhaft lachen oder sich so in Anführungsstrichen verlieben in andere Charaktere. Das ist, ich finde das so ein mächtiges,
mächtiges Instrument. Emotion ist ein mächtiges Werkzeug. Das ist so. Der Ralf Sandfox oder Sandfox hat das ja auch schon in einer der ersten Folgen erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Folge 4 war, war auf jeden Fall die ersten 10. Der hat ja auch ein Abenteuer geschrieben, wo er wirklich darauf abzielt, dass mindestens 2 von X Spielern heulen am Ende. Und das ist stark. Und ich habe es noch nicht geschafft, so ein Abenteuer zu schreiben. Ich habe, muss auch dazu sagen, ich habe noch nicht die Idee dafür gehabt, dass sowas Ähnliches umzusetzen, dass ich erwarte oder dass ich das möchte, dass irgendeiner meiner Spieler heult oder so emotional ergriffen ist. Vielleicht kommt das ja noch. Und da bin ich mal gespannt. Dass der Vater ja dieses Kind eigentlich nur retten will, aber dann diesen Twist ja auch so heftig, dass du das so bedrohlich aussehen lässt.
Ja, natürlich.
Ne? Aber es ist halt eigentlich ein gutes Ritual, was er davor hat, ne? Aber das, und wenn man ihn ja nicht ausreden lässt.
Genau, das ist so ein bisschen die Lektion an den Spielern. Guck dir die Situation im Ganzen an und.
Ja.
Macht dir halt Gedanken drüber. Und mit Anfängern ist das halt ein bisschen nochmal interessanter, weil Anfänger halt viel mehr dazu tendieren, da steht ein Goblin, ja, ich ziehe mein Schwert.
Ja.
Okay. Na, die haben noch nicht die sind noch nicht so differenziert da drin.
Ja, ja.
Mit erfahreneren Spielern hatte ich das jetzt halt tatsächlich auch nochmal gespielt, die gleiche Geschichte. Ich nehme die ganz gerne mit auf Messen, weil die lässt sich ganz gut so in 3-4 Stunden abspielen, weil sie relativ geradlinig ist.
Ja.
Und aber genug Impact hat, dass man ein bisschen eintaucht. Und da ist auch anders ausgegangen. Also waren erfahrene Spieler und die haben es tatsächlich geschafft, dieses Kind zu retten, weil sie zwar ihn erstmal aufgehalten haben, aber dann gesagt haben, ja, wir bringen ihn jetzt nicht um, sondern wir haben ihn jetzt auf den Boden gepinnt und dann kommt dieses, was willst du hier eigentlich?
Ja.
Und dann hat er halt die Sache halt erklärt und sie haben dann halt mit ein bisschen Magie versucht rauszufinden, ob sie ihm glauben können und ja, dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, dann lassen wir dich das jetzt machen.
Ja.
Auch nicht der ideale Ausgang, es stirbt immer noch jemand, aber.
Ja, aber.
Ja.
Ich sag mal, 50 Abenteuerpunkte mehr, das Kind hat überlebt, ne?
So in etwa, ja.
Ja. Nee, finde ich fantastisch. Ich finde das auch total schön oder total interessant. Also ich werde nächste Woche in der Folge noch was dazu sagen, quasi, weil ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Für alle, die das dann interessiert, nächste Woche wieder einschalten. Ich nehme nämlich auch, ich habe einen so einen One-Shot geschrieben für Dieseldrachen, das ist so ein Museumsheist, da sollen sie irgendwas klauen. Und das habe ich jetzt 3-mal gespielt und jedes Mal geht's anders aus. Der ganze Ablauf ist anders, die Spieler reagieren ganz anders und so weiter. Das finde ich auch so interessant zu sehen. Und das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich das irgendwo mit hinnehme. Ne? Also, das ist ganz cool.
Ja. Ja, ich hatte das mal, ich versuche das gerade. Ich versuche gerade einen Schnellstarter zu schreiben, beziehungsweise einen Schnellstarter-Teil habe ich schon geschrieben. Den würde ich aber gerne mit einer Geschichte wandeln. Also ich mag diesen Begriff Abenteuer nicht, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, weil viele Sachen, die man halt so erlebt, sind keine Abenteuer, sondern sind Geschichten, die können sehr cool sein. Also ich nenne es lieber Geschichte, aber das ist Stilsache, ne?
Ja, genau, es ist eine Stilsache, genau.
Ja. Und da bin ich jetzt auch gerade dran, so eine Geschichte zu schreiben, die explizit darauf ausgelegt ist, mehrere Enden zu haben, bei denen sich der Spielleiter oder die Spielleiterin während dem Spielen aussuchen kann, wohin es laufen soll. Mhm. Es gibt dann drei mögliche Enden und man kann dann immer wieder Sachen einstreuen, die dafür sorgen, dass man eher auf A, B oder C hinläuft. Ja. Das ist gerade aber sehr schwierig tatsächlich, dass man das konsistent hinkriegt.
Ja, das glaube ich. Dass jeder, der Geschichten schreibt oder / Abenteuer, weiß, wovon du sprichst. Und aber du sagst gerade was Interessantes. Du willst einen Schnellstarter schreiben. Für was?
Für Endless Horizons. Das ist das System, was ich jetzt seit 12 Jahren entwickle und seit 3 Jahren effektiv in ein Buch zusammenschreibe und was man seit einer Woche im Handel kaufen kann. Ja.
Genau. Endless Horizon. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erste Mal zusammen geschrieben haben.
Das muss schon vor 1,5 Jahren oder so gewesen sein.
Ja, ich glaube auch.
Als ich noch dachte, dass Lektorat gar nicht so viel Zeit braucht.
Auf jeden Fall, du hast ein eigenes System entwickelt und darüber möchte ich natürlich auch ein bisschen mit dir sprechen. Erstmal, wie kam es überhaupt zu der Idee, dass du sagst, ich mach das jetzt, ich hab da eine Idee und das möchte ich umsetzen. Wie kam es eigentlich dazu?
Tatsächlich mit diesem DSA-1-Ding schon, weil selbst da mit meinen 12, 13 Jahren, als ich da so das mal für Spiel gespielt hatte ein paar Mal, ist mir halt aufgefallen, wie problematisch diese Regeln an vielen Stellen sind. Und ich dachte mir, das kann es doch nicht sein. Und in der Zeit hatte man halt noch nicht wirklich die Erfahrung, ach so, übrigens, es gibt noch 400 andere Rollenspiele, ne? so in etwa. Wobei, also in den frühen 2000ern noch nicht ganz so viele, aber es gibt schon noch Dutzende andere Systeme, die man hätte spielen können. Oder halt einfach DSA 3 oder sowas in der Zeit. Ja. Und habe dann angefangen, daran rumzubasteln. Und daraus ist dann irgendwie mal so ein System entstanden, was ich mit meiner damaligen Freundin und deren Familie gespielt habe. Und dann, als ich diese Freundesgruppe hatte, mit der ich so unheimlich viel Rollenspiel gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich würde jetzt gerne mal ein System schreiben. Ich habe jetzt viel Erfahrung gesammelt. Ne? Ich habe viel Shadowrun gespielt, habe viel World of Darkness, habe ein bisschen DSA und Myranor und habe so nach und nach gemerkt, was macht mir eigentlich Spaß. Mhm. Und hatte eine sehr coole, relativ lange Geschichte im Kopf, die ich mit den Leuten spielen wollte. Und habe dann gesagt, ich möchte gern dazu Regeln schreiben und euch quasi während dem Spielen so ein bisschen als Playtester missbrauchen. Und die Regeln haben sich auch während wir gespielt haben teilweise geändert. Also, dass ich gesagt habe, hey, ich habe das Kampfsystem nochmal überarbeitet, wir müssen eure Charaktere nochmal umbauen. Und dann waren die auch alle mit dabei. Also, es war sehr, sehr schön. Das sind die Leute, die stehen auch vorne im Impressum tatsächlich als Playtester drin.
Ja.
Weil die wirklich extrem viel auch dazu beigetragen haben. Mhm. Also, wirklich mit Feedback und auch Ideen. Sehr, sehr wichtig.
Ja.
Genau, und daraus ist es dann so ein bisschen entstanden, dass ich geguckt habe, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Und habe dann gemerkt, was mir sehr viel Spaß macht, sind so kreative Freiheiten mit meinem Charakter. Mhm. Und was mir keinen Spaß macht, ist es, mir vorm Spielen 30 Seiten Tabellen durchlesen zu müssen, damit ich weiß, welche Kampffähigkeiten mein Charakter alle haben kann.
Ja.
Oder welche Zauber oder welche Sondertalente, was weiß ich. Mhm. Und daraus ist dann dieser Gedanke entstanden, auch das Würfelsystem. Ich habe ein bisschen, das war auch tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich habe durch das Shadowrun-Spielen, da hat man ja diese Wirf 40 W6. Ja, das ist ja so das Klischee. Shadowrun is the system where you throw 2 pounds of D6.
Ja.
Und da haben mich immer so ein bisschen genervt. Du hast einen Charakter, der ist. Er hat eine hohe Logik, hat aber noch nie in seinem Leben gehackt.
Ja.
Aber dadurch, dass er eine hohe Logik hat, ist er trotzdem ein guter Hacker oder ein brauchbarer Hacker. Und da frage ich mich, was ist das denn für ein Ding? Und habe dann, fand aber immer so von der Psychologie beim Spielen her, ist ganz cool, mehrere Würfel zu werfen. Ich finde dieses einen Würfel zu werfen und dann dieses eine Ergebnis zu haben, sehr unbefriedigend irgendwie. Weil das kommt, das ist immer so, ich sag mal in Anführungsstrichen, zufällig. Ich habe diesen einen Würfel und der ist ja gleich verteilt. Jeder Würfel, jedes Ergebnis ist gleich wahrscheinlich.
Ja.
Und das heißt, ich werfe nicht, wenn ich besser bin, repräsentiert sich das in diesem Wurf nicht so wirklich.
Ja.
Wenn ich einen höheren oder niedrigeren Wert habe, dann spiegelt sich nicht so wieder. Und das wollte ich drin haben. Ich wollte mehrere Würfel haben, aber ich wollte nicht dieses Unzusammenhängende aus World of Darkness oder Shadowrun.
Mhm.
Und bin dann dazu halt darauf gekommen, dass man die beiden Systeme ja auch durchaus mischen kann. Also ich habe jetzt ein System geschrieben, so von den Grundregeln, wenn du eine Probe machst, sage ich dir als Spielleiter eine Fertigkeit und ein Attribut. Mhm. Die sind nicht fest verknüpft. Also ich kann klettern, würfeln gegen Geschicklichkeit oder gegen Kraft oder gegen Intuition, was auch immer die Situation gerade hergibt.
Ja, okay, ich verstehe.
Und die Fertigkeit bestimmt dann, also klettern sagt, du würfelst 4 Würfel. Und dein Geschick von 3 sagt, jeder Würfel, der 3 oder kleiner ist, ist ein Erfolg.
Ah,
und dann okay. Sammelst du halt damit Erfolge. Und was das auch macht, ich habe noch explodierende Einser drin, weil ich kann auch als unbegabter Mensch Glück haben.
Mhm.
Das ist unwahrscheinlich, aber kann sein. Und was das für einen sehr, sehr schönen Nebeneffekt tatsächlich hat, da kommt jetzt wieder der Physiker in mir durch, ist, die Wahrscheinlichkeiten sind ultra kacke zu berechnen. Und das mit voller Absicht. Also wenn du halt so D&D spielst, kannst du ja sehr einfach ausrechnen, okay, ich habe eine 85%ige Wahrscheinlichkeit, es zu schaffen.
Mhm.
Und das hat dann bei mir ganz oft zu Situationen geführt, sowohl als Spieler, das habe ich auch gemacht als Spieler, und das hat mich immer total genervt, dass ich das mache, dass ich in der Situation bin, ja, okay, willst du jetzt aus dem Fenster springen und versuchen, auf die andere Seite zu kommen, oder möchtest du dich jetzt den Wachen, die gerade die Tür eintreten, stellen im Kampf? Und dann habe ich angefangen, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. Und zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich besser? Schaffe ich es darüber? Naja, ich habe nur eine 35%ige Wahrscheinlichkeit, darüber zu kommen. Kämpfen bin ich besser, das mache ich dann da. Und habe dann nicht gedacht, wie ein Charakter in der Story. Der Charakter in der Story würde gucken, wie weit ist das? 4 Meter? Ach, keine Chance. Ja gut, dann muss ich halt gucken, wie ich jetzt hier damit klarkomme. Mhm. Und wenn deine Wahrscheinlichkeiten kacke zu berechnen sind, also wenn ich jetzt, ne, ich habe mal so ausgerechnet für mich, um zu gucken, wie wahrscheinlich ist denn was, damit man weiß, wie stark sollten Charaktere sein, wie hoch müssen die steigern und so weiter. Mhm. Gehört ja alles zum Bauen dazu. Ne? Wie viele Erfahrungspunkte gibst du denen zum Bauen und so weiter.
Ja.
Dann habe ich halt ausgerechnet, dann kommst du auf Wahrscheinlichkeiten wie 24,39% einen oder mehr Erfolge zu würfeln. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit, die rechnest du dir halt im Kopf nicht mehr aus.
Ja, ja, genau.
Sondern dann guckst du auf deine Würfel und sagst, okay, ich habe jetzt so viele Würfel, ich habe den Schwellwert, probieren was. Und ja. Das ist ja genau das, was der Charakter auch tun würde. Das finde ich, oder halt, nee, das ist mir zu riskant, sorry. Ich guck, wie ich hier anders klarkomme. Das ist ja auch so, was der Charakter tut. Und das führt so ein bisschen zu mehr Immersion.
Mhm.
Und außerdem liebe ich auch dieses Grinsen, was Spieler aufs Gesicht kriegen, explodierende Einsen. Ich liebe explodierende Würfel manchmal. Weil ich sage dem Charakter, okay, so kann ich das machen, ja, würfel mal und mach mir mindestens 3 Erfolge, dann geht das. Und dann hörst du Würfel werfen, dann kommt ein Oh. Und dann hörst du nochmal 2 Würfel werfen, dann kommt ein Oh. Und dann hörst du nochmal einen Würfel werfen, dann kommt ein Oh. Und dann hörst du nochmal einen Würfel werfen. Du weißt genau, es waren jetzt gerade mindestens 5 Erfolge, weil da wurden 5-mal Würfel neu geworfen. Das ist eine 1, das muss immer sein. Und dann guckst du von deinen Notizen auf und siehst den Spieler da sitzen und breit grinsen und dich angucken. Und das ist so schön.
Ja.
Das ist dann auch wieder in diesen Emotionen drin, weil du hast dieses Oh ja, oh ja, das war super unwahrscheinlich, aber jetzt habe ich. Ich liebe das.
Ja, glaube ich sofort. Also, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du mit der Charaktererstellung sehr frei und kannst ein bisschen hast du keine Grenzen so gesetzt, wie du deinen Charakter baust.
Genau, also das sollte man jetzt ein bisschen einschränken. Also es gibt dieses Regelkonstrukt drumherum.
Ja.
Was so einen Rahmen schafft, innerhalb dessen die sich die SpielerInnen und Charaktere bewegen können. Damit man halt nicht wie in so einem reinen Erzählsystem steht und nicht so wirklich weiß, was geht und was geht nicht. Also es gibt schon ein klares Konstrukt, aber man kann auch über das Konstrukt hinaus bewegen. Überhaupt kein Problem, aber man hat immer diesen Fixpunkt, an dem man sich orientieren kann. Und was da jetzt zum Beispiel, worauf du jetzt wahrscheinlich abspielst, sind so Sachen wie Kenntnisse und Eigenarten. Also Eigenarten sind quasi Vor- und Nachteile und Kenntnisse sind halt Dinge, die dein Charakter kann.
Mhm.
Und was ich da mache, anstatt jetzt zu sagen, hey, hier sind 4 Seiten mit, das sind die Vor- und die Nachteile, die du dir nehmen kannst, sage ich halt ganz klar, ey Leute, je nachdem, in was für einer Welt ihr spielt und was eure Story ist, müsst ihr für eure Charaktere eure eigenen Eigenarten schreiben.
Ja.
Na, also es gibt halt so viel, bei dem ich sage, es gibt so viele Leute mit so vielen coolen Ideen, die kann ich gar nicht alle abgrasen.
Ja, genau.
Und irgendwie finde ich es dann schöner zu sagen, hey Leute, hier sind Beispiele, hier sind 8 Seiten Beispiele, ja, mit auch Kosten dabei, dass ihr so ein bisschen orientieren könnt, was habe ich mir gedacht, wie teuer sollte was sein, ne? Okay, genau. Unterwasseratmung kostet irgendwie 130, auf der anderen Seite, wenn ich mir Unterwasseratmung nehme und wir spielen eine Geschichte in der Wüste, dann ja, kann der Spielleiter mir die auch umsonst geben, weil für das eine Mal, wo ich dann irgendwie in einem Brunnen sein werde.
Ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest, ja.
Genau. Oder auch Kampfmanöver, ne? Es gibt keine Kampfmanöver. Der Kampf ist zum Beispiel bei mir auch so aufgebaut. Ein großer Teil des Kampfkapitels beschäftigt sich damit, wie kann man Initiative handhaben. Mhm. Aber auch auf so einem, wie kann man das machen? Und hinten dran gibt es dann nochmal einen Kasten, der sagt, ey Leute, wenn euch das zu umständlich ist, oder wenn ihr einfach einen Kampf haben wollt, der schnell durch sein soll und der einfach cool ist, dann macht das anders, ne? Dann ist hier noch eine Alternative, wie es schneller geht. Mhm. Weil die Story soll laufen.
Ja, ja, genau.
Ihr sollt eure Geschichte erzählen. Es soll nicht zu einem Stopp kommen, wenn man sagt, okay, jetzt wirft mal bitte alle Initiative und jetzt stellen wir unsere Minis auf den Tisch und jetzt messen wir aus, wie viel Inch sind wir voneinander entfernt. Mhm. Und dann, nein, dein Ding trifft nicht. Du musst erst eine Bewegungsaktion machen, aber du hast einen Bewegungsradius 3, weil deine Geschwindigkeit, das bricht immer diesen Immersive Flow. Ich spiele dann nicht mehr, ich spiele dann ein Brettspiel.
Ja, ja, genau.
Das ist auch okay. Wenn ich Lust habe, HeroQuest zu spielen, kann ich HeroQuest spielen. Total cool.
Ja.
D&D ist für mich auch mehr ein Brettspiel als ein Rollenspiel, persönlich. Mm, mm. Weil es auf diesen strikten Regeln und diesen strikten Dingen basiert. Das ist total cool. Das ist ein Brettspiel mit Rollenspielelementen. Super cool. Aber nicht das, was ich vom Rollenspiel will.
Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, je nachdem, in welcher Welt man spielt, ordnen sich so ein bisschen die Kenntnisse und Eigenarten. Wie oder was hast du dir dabei gedacht? Also, Wie läuft das ab, wenn man jetzt eine Runde neu startet und sagt, okay, wie läuft das ab? Wer entscheidet, in welcher Welt man spielt?
Die Gruppe zusammen oder im Zweifel die Spielleitung, würde ich sagen. Das ist eine Sache, das kommt so ein bisschen aus meinem Hintergrund. Wie gesagt, ich habe viel World of Darkness ja zum Beispiel gespielt und da gibt es ja in jedem Buch die Hälfte Regeln und die Hälfte ist einfach nur Lore. Mit welche Fraktion von Magiern hat wo ihre Hochburg und steht in welcher Relation zu den anderen und so weiter. Und das war immer der Teil der Bücher, der mich extrem gelangweilt hat. Mhm. Weil ich da nicht in meinen eigenen Welten war, sondern in den Welten von anderen Leuten, die ich teilweise spannender, teilweise weniger spannend fand. Mhm. Und ich habe dann, und deshalb sage ich quasi in den Regeln, spielt in welcher Welt auch immer ihr wollt. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt so ein, ihr wollt von The Elder Scrolls inspirierte Welt, ne, ihr wollt in Daggerfall spielen oder sowas, dann macht das halt. Ich habe natürlich keine IP dafür. Ne?
Das, ja, ja.
Das aber ist, wenn ihr das für eure Runde macht, dann nehmt ihr halt diese Welt rein und die Regeln unterstützen euch so ein bisschen darin. Ja gut, Elder Scrolls ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die haben ein klares Magiesystem.
Ja.
Das natürlich anders ist zu meinem Magiesystem. Aber wenn ich jetzt irgendein Buch gelesen habe.
Ist ja grundsätzlich erstmal wurscht. Ja. Also du kannst auch mit deinem System Enter the Horizon halt eben auch in die Elder Scrolls spielen. Die Welt an sich.
Du kannst ein Piratenabenteuer machen, ne? Du kannst ein Drachenreiterabenteuer machen, du kannst was auch immer. Ne? Das geht alles.
Hast du denn eventuell auch ein Leitfaden für die Gruppe in dem System stehen, wenn man sich jetzt eine eigene Welt ausdenkt?
Fürs Worldbuilding selbst habe ich im zweiten Teil, oder lass mich anders anfangen. Also ich habe zum einen im Buch natürlich so einen Schöpfungsmythos angegeben, der gut zu den Regeln passt, bei dem ich sage, das ist eine Empfehlung, das würde ich euch abgeben. Ne? Hier sind 3 Götter, hier sind Drachen, hier sind Gestirne. Ne? Also das, was typischerweise von Göttern erfüllt wird in vielen Systemen mit, ich höre den Sterblichen zu und ich bewirke irgendwie Wunder, das machen bei mir die Gestirne, die Sternzeichen. Mhm. Und wie funktioniert denn Sterben und das Jenseits und wie ist so diese ganze Welt zusammen verstrickt? Das gibt's schon, dass man da so eine Lore-Foundation hat. Die kann man nehmen, wenn Leute die nicht cool finden oder sagen, die ist mir zu langweilig oder ich habe was anderes. Bei Gott, nimm was anderes. Das ist dein Spiel, in dem Moment, in dem du das Buch in der Hand hast und da bei dir auf dem Tisch liegt und du hast deine Freunde am Tisch, ist das deine Story. Da redest du nicht mehr rein als Spielleiter oder als Autor.
Ja.
Und Das gebe ich mit. Und das Zweite, was ich noch mache, das kommt jetzt aber erst nach und nach raus, sind sogenannte Fragmente. Das sind quasi voneinander unabhängige Quellenbänder, würde ich mal sagen. Also das sind so Ideen für Settings und Ideen für Geschichten und Ereignisse oder sowas, die man sich so nach dem Baukastenprinzip zusammenbauen kann. Dass man sagt, hey, ja, cool, den großen Wald des Ostens mit der Interpretation von den Elfen, die du da hast, finde ich total cool. Was du da jetzt zu den Greifenreitern geschrieben hast, interessiert mich überhaupt nicht. Die kommen in meiner Welt nicht vor. Hier finde ich die Idee gut, die nehme ich mit rein.
Also die, ist so ein bisschen, die sind aber auch nicht jetzt weltgebunden, sondern die kannst du wirklich in jeder x-beliebigen Welt einsetzen, oder?
Ja. Okay. Ich gebe mir extrem viel Mühe, dass das geht. Es gibt bestimmte Umstände, in denen geht das nicht, weil da halt Sachen sich aufeinander beziehen. Also ich habe natürlich mit den Leuten, mit denen ich spiele, eine Welt. Und ich spiele immer mit der gleichen Welt. Ich werde jetzt aber nicht hingehen und eine Landkarte rausbringen und sagen, und hier ist das Königreich so und so und das ist die Hauptstadt von, weil ich bin auch ganz ehrlich, es macht mir keinen Spaß, sowas zu schreiben. Das ist zu viel, ich fühle mich davon überwältigt, weil dann hat man irgendwie immer DSA im Nacken, bei dem man in jedes Dorf in dem Google Earth Aventurien reinscrollen kann und das ist mir zu viel Stress. Aber so, ich habe ein paar Ideen, die glaube ich ganz cool sind und die man einbringen kann. Und ja, die kannst du total mischen. Also das erste Fragment, was jetzt vielleicht noch dieses Jahr rauskommen wird, kommt ein bisschen drauf an, wie es läuft. Wie gesagt, meine Doktorarbeit steht an. Das ist noch viel Arbeit. Aber das ist schon, also das Fragment ist schon weitestgehend geschrieben. Da geht es dann um den großen Wald des Ostens. Das ist ein nicht allzu kreativer, ich gebe es gern zu, Name für halt so ein altes Wesen, das im Prinzip so ein altes magisches Wesen in Form dieses Waldes. Und anstatt, dass ich dann da sage, irgendwelche Ausmaße angebe und sage, hey, es liegt an dieser Küste, gehe ich stattdessen hin und versuche so ein Flair zu vermitteln und gebe Geschichten über diesen Wald. Ne, und Sachen, die sich dazugetragen haben. Und es gibt nämlich Reiseberichte und Erzählungen eines Wandernden, der da reingeraten ist. Und um so ein Gefühl dafür zu geben. Und das heißt, man kann dann, wenn man das hat, das ganz gut seinen Spielern geben, der Gruppe geben, die kann drüber gucken. Und dann kann man den einbauen und kann irgendwie Stories um diesen Wald herum bauen, egal wo du bist, egal ob du jetzt in einem Piratenabenteuer bist, das mitten in einer Insel-Ding steht, weil du es ja gerade angesprochen hattest, oder halt in so einer klassisch mitteleuropäisch oder asiatischen Fantasy-Welt. Ne? Ja, dann ist es halt andere Pflanzen da, aber da ich jetzt halt nicht sage, in diesem Wald leben im Übrigen Wölfe, Bären und stehen Eichen da, sondern es ist halt ein Wald mit einem Flair, geht es halt relativ gut, dass man die Sachen anpasst.
Ja, sehr cool.
Oder adaptiert.
Cool. Also es wird immer ein bisschen mehr dazu geben, es kommt immer mal wieder was raus. Jetzt, du hast gerade schon gesagt, deine Doktorarbeit steht an. Das ist natürlich wichtiger, ne? Ganz klar. Aber wir können auf jeden Fall darauf freuen und die es ja schon haben, es kommt immer wieder was raus und man kann sich das zusätzlich holen.
Also für mich ist schon der Plan, einmal im Jahr was Neues auf den Markt zu bringen, das man macht. Eventuell hängt immer ein bisschen davon ab, wie umfangreich das ist, entweder als kleine Printbroschüre. Die Fragmente sind auch nicht lang, ne? Die sind so in der Größenordnung 20 Seiten. Die sind wirklich kurz. Oder eventuell auch als kostenlosen Download, wenn ich halt so ein 3 Seiten, eine kurze Szenenbeschreibung habe für irgendwas, weil ich mir dann denke, oh ja, cool, hier, ich hatte mal diese Idee für diese coole Taverne oder sowas. Ja, ja. Dann kann es auch sein, dass ich einfach mal auf die Website setze und sage, hier, laden sie euch runter.
Ja, cool.
Aber ich muss jetzt halt gucken, wie es anläuft natürlich. Und
ja, absolut. Dein System Endless Horizon ist ja jetzt auch erst eine Woche raus. Du hast gerade schon im Vorfeld gesagt, in einem Laden zumindest schon mal ausverkauft.
Ne? Wieder vorrätig, ich habe sie beliefert wieder.
Ja, wieder vorrätig. Ich finde das ganz cool. Ich finde das auch total spannend und auch die Idee. Wenn du Endless Horizon, ich sag jetzt mal,
bitte? Mehrere Horizonte. Also, mehrere Horizonte, unendlich viele.
Entschuldige, Endless Horizons. In so, sagen wir mal, 3 bis 4 Sätzen beschreiben müsstest. Ich weiß, das ist schwer. Aber wie würdest du das beschreiben?
Sowas wie spielt, es ist eure Runde und eure Geschichte und was euch das System gibt, sind durchdachte und erprobte Regeln, damit ihr die Freiheiten habt, eure Charaktere und eure Storys zu erleben. Mhm. Ich glaube, das ist so das Ziel, was ich hatte auch. Und ich glaube, das habe ich ganz gut getroffen. Also ich habe jetzt einmal die Gelegenheit gehabt, anderen Leuten beim Spielen zuzugucken. Mhm. Ich mache einen kurzen Cut, damit du die Möglichkeit hast, das rauszuschneiden, weil ich nicht weiß, ob du einen Name-Drop haben willst. Ich mache nämlich mit den Platonic Pals, falls du die kennst, eine Collab.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist ein Let's Play-Channel auf YouTube. Die sind dahingehend relativ cool, dass sie live am Tisch spielen und auch mit sehr, sehr aufwendiger Produktion arbeiten. Also ich war total beeindruckt, ich war hinter den Kulissen da. Mhm. Also hast du was gegen den Name-Drop? Oder?
Nee, das lasse ich alles so drin.
Okay, ja gut.
Das lasse ich alles so drin. Nee,
also dann
du musst ja so sehen, ich bin ja Rollenspiel-Podcast, ja, aber ich habe kein Actual, also ich mache keinen Actual-Play-Podcast, das ist ja ein Interview-Podcast.
Ne? Ich weiß, ich wollte nur sicherstellen, nicht, dass du ein Problem hast.
Nein, da habe ich kein Problem
mit. Genau. Also bei den Platonic Pals, diesem YouTube-Kanal, mit denen kommt jetzt im März, April wahrscheinlich die Videos raus. Da konnte ich Nico beim Spielleiten zugucken. Und ich fand das super, super schön zu sehen, dass das funktioniert. Mhm. Dass Leute mit diesen Regeln umgehen können. Und auch, es ist in jeder Runde, die ich bisher gespielt habe, und jetzt beim Zugucken genau das Gleiche, es braucht so ungefähr eine Stunde. Und dann macht es bei den Spielenden Klick. Und dann kommt dieses, ich kann das auch tun. Und auch beim Spielleiter kommt dann das, ich kann das machen und ich kann das machen und ich kann wirklich hier einfach frei reingehen. Das ist sehr, sehr schön.
Also es ist tatsächlich sehr frei auf beiden Seiten.
Genau. Ja. Also Spielleiter hat viele Freiheiten, weil wenn die Spieler Freiheiten haben, hat der Spielleiter natürlich auch Freiheiten. Mhm. Und wenn der Spielleiter Freiheiten hat, sollten die Spielerinnen und Spieler auch Freiheiten haben,
finde ich. Ja, okay, cool.
Und ja, ich spiele deinen Charakter, gib ihm all deine eigenen Sachen. Finde ich cool.
Ich finde das sehr spannend. Ich finde das sehr interessant auf jeden Fall. Und sobald ich irgendwann mal meinen Stapel der Möglichkeiten soweit abgearbeitet habe, werde ich es mir wahrscheinlich auch nochmal zulegen.
Immer gerne.
Bitte?
Immer gerne. Soll ich dir eine Nummer vorhalten? Die sind alle von Hand durchnummeriert.
Dann tatsächlich gerne auch mit Signierung. Wie gesagt, klingt wirklich sehr interessant und dass man halt eben auch, dass es ein System gibt. Ich hab öfter schon gesagt in mehreren Folgen, dass man eigentlich ja jedes System nehmen kann und auf jede Welt setzen kann, so gesehen. Mhm. Aber dass es jetzt halt eben ein System gibt, was explizit dafür geschrieben ist, finde ich natürlich sehr, sehr interessant und sehr cool.
Genau. Ich frage mich auch ganz oft immer noch, wenn man sich manchmal so anguckt, so Let's Play-Kanäle, die Dungeons and Dragons spielen, das ist ja der Standard, ne? D&D
ja, genau.
Wird ja in quasi im Ding gespielt. Und dann sind da halt Settings, die ganz klar nicht für D&D gemacht sind. Und dann kriegt man irgendwie so ein 30-Seiten House-Rule-Dokument mitgeliefert.
Ja, ja.
Damit es halt reinpasst. Und dann frage ich mich, warum spielt ihr noch D&D? Spielt doch ein anderes System, das dafür geeignet ist, das zu machen.
Ja. Homebrew-Regeln auch nochmal eine ganz eigene Sache für sich. Gibt es bei uns am Tisch auch? Gar keine Frage. Ich habe jetzt zum Beispiel.
Wird es immer geben.
Ich habe jetzt zum Beispiel, da habe ich aber tatsächlich mit dem Autor selbst von Adventure Island so nachgehakt, ob das nicht sogar eine Idee wäre, das mit ins System reinzunehmen.
Cool.
Weil wir spielen ja ein Piraten-Setting und Piraten. Hm? Gerade auf hoher See, sind ja sehr abergläubisch.
Ja, klar. So,
und ich habe jetzt für mich, beziehungsweise für meine Tischrunde, und das werde ich auch implementieren, den Aberglaubenwert.
Nice.
Ja, und je tiefer der sinkt, das ist quasi so wie der Stabilitätswurf bei Cthulhu.
Bei Cthulhu, ja. Ne?
So kann man sich den vorstellen. Und ich bin mal gespannt, ob er das mit reinnimmt und ob das vielleicht auch gut ankommt. Ja, also ich werde es bei mir auf jeden Fall testen und er kann es ja dann ja auch hören, wie das bei den Spielern ankommt. Genau.
Aber darf ich dir ein Geheimnis erzählen?
Darfst du.
Ich hausregle selbst meine eigenen Regeln.
Wer macht das?
Weil nicht? Ich halt überlegt habe, ja natürlich, also ich habe die Regeln geschrieben und selbst ich pack da noch Hausregeln drauf, weil ich sage, das eine ist das, was ich halt sage, was für die was für das Allgemeine funktioniert, was für alle Charaktere funktioniert. Und das andere ist das, hey, diese Regel ist jetzt nur für dich, weil du, ich muss jetzt aufpassen, eventuell hört das die Spielrunde, die ich jetzt gerade leite, und nicht alle Charaktere wissen alle Dinge. Das heißt, ich muss mir jetzt ein Beispiel überlegen, weil du insgeheim eigentlich fliegen kannst.
Ah, okay.
Und sonst kann das keiner. Und darum kriegst du jetzt hier Sonderflugregeln, sag ich mal. Also das ist nicht das, aber ich kann jetzt nicht sagen, was los ist.
Jeder weiß, was du meinst.
Genau.
Nee. Und es kommt ja auch so ein bisschen, wie du schon sagst, es kommt ja auch ein bisschen auch auf die Welt an, in der man spielt. Und du kannst natürlich, du hast es gerade anfangs ja selber schon erwähnt, es ist sehr allgemein gehalten, das Regelwerk. Und du kannst natürlich nicht, es gibt ja auch Welten, die gibt es ja vielleicht noch gar nicht. So, ne? Und du weißt ja gar nicht, welche physikalischen Gesetze dort existieren. Und deswegen kannst du ja gar nicht alles abdecken. Und dann ist es ja auch schön, dass es dieses System gibt, wo man auch wirklich, ich sag jetzt mal, vielleicht auch gezwungen ist, Homebrew-Regeln sich selber auszudenken. Also finde ich total cool. Bin ich total gespannt drauf.
Für den, genau dafür habe ich sogar ein eigenes Kapitel nochmal geschrieben. Dieses, was macht ihr, wenn Dinge auftauchen, die nicht in den Regeln drin sind? Und dann so ein bisschen erklärt, was mein Gedankenprozess hinter den Regeln war, die da sind, damit man, wenn ich Regeln baue, so ein bisschen in dem Gedankengang drin bleiben kann, damit die sich besser einbetten in die Regeln, die sonst da sind.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz nützliches Tool.
Ganz, 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 ganz tolles Rollenspiel oder auch System, was du da gebaut hast. Bin ich fest von überzeugt. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gelesen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal mir holen. Wie gesagt, wenn der Stapel der Möglichkeiten abgearbeitet ist. Vielleicht auch schon vorher.
Dankeschön.
Um dann einfach mal reinzulesen. Bin ich sehr gespannt drauf. Und
Dankeschön.
Wie gesagt, für all die Leute, die es interessiert, in der Caption ist ein Link und da könnt ihr dann draufklicken und euch dieses Buch bestellen. Wie immer, ich mache das alles hier frei. Also ich bin immer wieder interessiert an Rollenspieler und Rollenspielerinnen, die Bock haben, ihre Geschichte zu erzählen und natürlich halt auch eben die Plattform zu bieten, dass man halt eben sowas halt eben auch erzählen kann. Hey, ich habe da ein System, ich möchte gern bei dir in die Folge, wir möchten auch darüber sprechen und so weiter und so fort. Deswegen auch bei dir, Malte, vielen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast über dein System.
Vielen, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte.
Und wir haben anfangs schon ein bisschen darüber geredet, wieso man eigentlich Rollenspiele spielt. Ganz oben stand bei dir und auch bei mir so ein bisschen vom Alltag zu fliehen, mal abzuschalten, mal nicht an die Doktorarbeit zu denken oder halt eben an irgendwelche Rechnungen oder ich habe noch Termine, dies, das. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, und deswegen mache ich das auch noch? Oder was ziehst du aus dem Rollenspiel?
Tatsächlich, was für mich ein unglaublich wichtiger Punkt war, wird jetzt ein bisschen persönlich. Ich habe nicht die gesündeste Psyche, sagen wir es einfach so. Und ich habe gemerkt, dass mir Rollenspiel ich bin inzwischen auch aktiv in Therapie, aber dass mir Rollenspiel über die ganzen Jahre extrem geholfen hat, damit klarzukommen. Und für mich auch so für die sozialen Bindungen sehr, sehr wichtig war. Und das ist eine Sache, die ich auch sehr, sehr schön finde, weil beim Rollenspiel kommen ja die verschiedensten Leute zusammen. Also ne, wir haben es ja schon gemerkt, du hast, wir haben ja komplett unterschiedliche Hintergründe. Ne? Da haben wir festgestellt und trotzdem verbindet uns dieses Hobby und ohne dieses Hobby würden wir nicht miteinander reden gerade.
Ja.
Ja. Da hätten wir nie was voneinander erfahren. Und das finde ich unheimlich schön, wenn man dann an so einem Rollenspieltisch sitzt, aber auf irgendeiner Convention und fragt dann einmal rum, wer sind die Leute? Und dann hat man, ich bin Krankenpfleger, ja, ich bin akademischer Rat und arbeite bei der Metzgerei um die Ecke. Ne? Und das sind so wirklich aus den verschiedensten Bereichen die Leute, die das spielen, mit ganz unterschiedlichen Motivationen und ganz unterschiedlichen Wünschen. Und alle sind am Tisch und versuchen einfach zusammen eine gute Zeit zu haben. Und das finde ich richtig schön. Finde ich richtig, richtig cool.
Ja, das sind tatsächlich sehr schöne letzte Worte. Falls es deine letzten Worte sein sollten zu diesem Finde ich, nein, wirklich, bringt es auf den Punkt. Wir wollen alle eine schöne gemeinsame Zeit haben, vielleicht gemeinsam den Endboss des Dungeons zu erlegen oder das Kind zu retten oder auch nicht.
genau.
Und nein, ganz, ganz fantastisches Hobby. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Genau.
Malte, schön, dass du da warst. Schön, dass wir es hingekriegt haben. Wir sind ein bisschen drüber, aber das macht nichts. ich finde das immer so interessant und auch so schön, wenn die Leute erzählen und erzählen und erzählen. Und ja, finde ich einfach immer wieder schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Malte.
Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht, auch so von dir die Geschichten zu hören. Es ist immer ganz schön, andere Anekdoten mitzukriegen.
Ja. Auch da, ja, auch das ist immer wieder, es wiederholt sich vielleicht auch einfach vieles, aber das ist halt einfach so, wenn ich aus meiner Perspektive halt eben was erzähle.
Ja, alle Runden sind anders, aber alle Runden sind gleich.
So in genau. Etwa.
Also alle Spielgruppen. Ja.
Ja, genau. Ja, ich würde einfach sagen, wie gesagt, checkt auf jeden Fall den Link aus und ansonsten bis dahin.
Ob es euch gefällt.
Genau, falls es euch gefällt. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.